Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am 2. Ich begrüße euch alle ganz herzlich heute eine Stunde später beim Lokaltermin. Immer jeden zweiten Sonntag im Monat. Das wird sich ab März verschieben, aber dazu komme ich noch. Und wir haben heute ein sehr wichtiges Thema, was, glaube ich, sehr viele Menschen in unseren Schwesterstädten und im Alb-Donau-Kreis bewegt, nämlich das Thema Kinderarmut. Und dazu haben wir wieder Gäste ins Studio eingeladen. Ladies first, ich begrüße als erstes Doris Schiele, Mitglied der Grünen-Fraktion im Ulmer Gemeinderat und im Sozialausschuss. Haidar Süslü, Mitglied der SPD-Fraktion im Ulmer Gemeinderat, ebenfalls im Sozialausschuss. Und Karl-Heinz Brannert, der ganz dicht dran ist am Thema. Er ist seit sehr vielen Jahren Sozialarbeiter in Blaubeuren. So, und bevor wir in das Thema reingehen und bevor sich unsere Gäste begrüßen, Kinder an die Macht. Ihr kennt sicherlich alle die Version von Herbert Grönemeyer, deshalb jetzt mal etwas anderes, nämlich die Version von Christina Stürmer. Ja, hier ist der Lokaltermin. Ich begrüße euch erst nochmal. Hier ist die Eva am Mikrofon und die Zoe ist an der Technik. Ja, damit ihr wisst, wer im Studio da ist. Kinderarmut ist heute unser Thema. Im vergangenen Jahr gab es den Armutsbericht der Bundesregierung und dort wurde festgestellt, dass 2 Millionen Kinder in Familien leben, die Hartz IV beziehen und dass besonders gefährdete Gruppen Alleinerziehende, Familien ab 2 und mehr Kindern sowie gering qualifizierte Menschen sind. Und diese zahlreichen Befunde sind sehr eindeutig. Das bedeutet aber, dass arme Kinder nicht nur wenig Geld haben, sondern dass sie auch häufiger psychische Auffälligkeiten aufweisen, dass sie häufiger übergewichtig oder gar fettleibig sind, dass sie weniger Sport treiben und seltener in Sportvereinen sind, häufiger Gewalt erleben und dass sie häufiger in dreckiger, lauter und gefährlicher Umgebung leben als ihre Altersgenossen. Ja, und diese Umstände bestimmen oft auch die Zukunft der Kinder, denn sehr selten wird der Aufstieg geschafft, weil sie im Bildungssystem deutlich schlechter abschneiden. Das hört sich alles nicht sehr gut an und ich bitte jetzt erstmal unsere Gäste, dass sie sich kurz vorstellen und sagen, was sie ganz persönlich mit dem Thema Kinderarmut verbindet.
Ja, dann fange ich mal hier an. Ja, mein Name ist Haidar Süslü, Sie haben es ja schon gesagt, ich bin im Sozialausschuss Bildung und Soziales der Stadt Ulm in der zweiten Periode im Gemeinderat. Und mit dem Thema befasst bzw. bewandert bin ich persönlich schon sehr lange dabei. Vielleicht einfach deshalb, weil ich mit dem Migrationshintergrund hierher nach Ulm zuzog, also 72 auf jeden Fall, und als gewissermaßen Teil dieser Randgruppe der Migranten eben viele negative Faktoren, die Sie genannt haben, dazu selber miterlebt habe. Ich habe mehrfach, muss ich sagen, für verschiedene Familien, die neu herzogen mit den Kindern, eben mit den Benachteiligungen, als einer, der zuerst schon Deutsch konnte und auch Schüler war im Gymnasium, einfach aushelfen können und habe es auch getan. Und dadurch habe ich immer diese Erfahrung persönlich sehr intensiv mitbekommen, was es heißt, Kinderarmut zu erleben, eben Familien mit Armut zu leben. Genauso beruflich jetzt seit längerem eben als Arzt, niedergelassener Arzt, als Allgemeinarzt, Familienarzt, bekomme ich das natürlich immer wieder auch beruflich mit und in unserer sonstigen verbandlichen jugendpolitischen sozialen Arbeit, die wir auch schon jahrzehntelang machen in unserem Verband, bekomme ich das Thema natürlich auch mit. Also in vielfacher Hinsicht bekomme ich das Thema mit, habe es miterlebt. Umso erschreckender war es für mich schon letztes Jahr, als wir auch im Ulmer Gemeinderat tatsächlich die Zahlen für Ulm erfahren durften und diese deutlich höher waren, als alle das erwartet hatten, sicher die Verwaltung auch, weil man ja immer davon ausging, dass etwa 10% der Bevölkerung doch in dieser Schicht der Armut sich bewegt. Und aber speziell, wenn man eben herausnimmt, dass die Kinderarmut so massiv zunimmt, bis auf zu 18%, über 18% in Ulm, hat mich das sehr, sehr erschreckt. Und wir sind ja auch sehr schnell aktiv geworden, dass wir das Thema angehen mussten und haben ja entsprechend im Gemeinderat eben den Bericht dazu für Ulm bekommen, auch schon einiges beschlossen, aber ich glaube, da kommen wir nachher nochmal dazu.
Noch dazu, okay. Ja.
Bitte.
Also, hallo, mein Name ist Doris Schiele. Ich bin auch wie mein Kollege im Ausschuss Bildung und Soziales im Ulmer Gemeinderat. Ich bin bei der Fraktion Die Grünen, bin aber nach wie vor Mitglied der Linkspartei in Ulm. Mein Hintergrund, also ich war auch sehr erschrocken, als ich erfahren habe, dass wir 18,9% Kinderarmut haben, plus noch die 10% verdeckte Armut, dass ja insgesamt dann 28,9% Kinderarmut in Ulm, was ja bedeutet, jedes vierte Kind, mehr als jedes vierte Kind ist arm oder armutsgefährdet. Das hat mich schon sehr erschreckt. Mein Hintergrund ist, warum ich auch schon immer mit Kindern zu tun habe. Ich bin Erzieherin und habe schon vor vielen Jahren, 10, 20 Jahren, gab es schon arme Kinder. Da sind die noch mehr aufgefallen, weil es nicht so viele waren. Heute fallen die gar nicht mehr so sehr auf, wenn sie so im Kindergarten, also das ist gar nicht mehr so sichtbar, deshalb muss man da erst recht drauf schauen. Im Moment arbeite ich jetzt noch ehrenamtlich bei der Schwangerschaftsberatung in Ulm und da gehe ich eben auch genau in diese Familien, von denen wir jetzt gesprochen haben, Alleinerziehende, Familien mit Migrationshintergrund, Familien mit 3, 4, 5, 6 Kindern und genau da sehe ich die Armut, von der wir eben in dem Bericht, den uns die Verwaltung vorgelegt hat, die sehe ich da vor Ort und bin froh, dass ich da auch ein bisschen was praktisch bewegen kann und nicht nur am Ratstisch.
Ja, und jetzt hören wir sozusagen den Bericht aus der Praxis dazu.
Ja, ich heiße Karl-Heinz Brannert, ich bin Sozialarbeiter von Beruf, seit 33 Jahren in der Beratung tätig, immer in der Diakonie, jetzt seit 8 Jahren in Blaubeuren. Der Evangelische Diakonieverband in Ulm hat eine Beratungsstelle hier in Ulm und eine Außenstelle in Langenau und in Blaubeuren. Ich bin dort zuständig für Beratung. Wenn wir Statistik gucken, wir haben letztes Jahr Kolleginnen und Kollegen und ich zusammen, wir haben also im Ulm-Alb-Donau circa 600 Personen, Familien beraten, davon die Hälfte mit dem Thema Armut, Hartz IV-Bezug natürlich. Das ist ganz, natürlich Armut ist ganz eng gekoppelt natürlich mit Hartz IV, selbstverständlich. In der täglichen Arbeit, wir versuchen zu helfen, wo wir können. Das heißt, Ausfüllhilfen, mal einen Bescheid auch zu erklären, auch mal anzurufen, am Jobcenter was in Ordnung zu kriegen. Wir können auch einen kleineren Betrag manchmal auch aushelfen, was ganz wichtig ist, dass man Freitagmittag auch mal 20 Euro geben kann. Dafür haben wir einen kleinen Betrag zur Verfügung. Aber wir erleben einfach in der Praxis, wie dieses Hartz IV, wie eng das gestrickt ist. Die Diakonie sagt, es fehlen 80 Euro pro Monat für eine erwachsene Person. Und das erleben wir dann eben, dann kommen Leute an Grenzen und auch wir selber an Grenzen natürlich. Und das ist schon ein Stachel im Fleisch. Also nach 33 Sozialarbeit lässt mich das immer noch nicht in Ruhe, sondern mein Anliegen ist auch heute, deshalb auch gut heute, dass Politiker da sind. Einfach nochmal, ich wünsche mir, dass das von der Basis einfach mehr gehört wird. Also Politiker sollen mal einfach mal zuhören, was wir zu berichten haben. Da gibt es ganz viel auch zu lernen.
Mhm. Denke ich auch. Und wir haben ja eben auch gehört, dass eine besonders gefährdete Gruppe die Gruppe der Alleinerziehenden ist. Und da ist es oft so, dass Menschen, die alleinerziehend sind, ganz einfach, weil das Familieneinkommen so niedrig ist, auch wenn sie arbeiten, in Hartz IV fallen, eben in diese sogenannte Aufstocker-Geschichte. Und da ist es natürlich so, dass auch eine Kindergelderhöhung diese Gruppen nicht erreicht, weil das Einkommen ja gedeckelt ist. Da ist dann nur die Frage, aus welchem Topf wird es bezahlt. Und auf der anderen Seite auch die doch so viel bejubelte Erhöhung des Alters für Unterhaltsvorschuss. Das kommt eben eigentlich auch nicht bei den Menschen an, die das benötigen. Was kann man aus Ihrer Sicht da machen, um dort helfend einzuwirken? Und zum anderen muss ich sagen, es also erschüttert mich eigentlich, dass Politiker, die das wissen müssten, dass das bei den Menschen, die es brauchen, nicht ankommt, eben wieder die Entscheidungen treffen, Kindergelderhöhung, Erhöhung des Kinderfreibetrags. Wie kann das eigentlich passieren? Die können ja überhaupt nicht gucken, was eigentlich unten passiert.
Naja, einmal ist es natürlich vom System von Hartz IV, von den Gesetzen so gewollt, natürlich, dass Kindergeld immer als Einkommen abgezogen wird von dem sogenannten Bedarf. Das heißt, bei einer Kindergelderhöhung um 5 Euro wird es wieder abgezogen. Das heißt, die Frau hat nachher dasselbe wie vorher. Auch der Unterhaltsvorschuss, der jetzt ja auch verlängert wird für Kinder bis zu 18 Jahre, auch Unterhaltsvorschuss wird voll angerechnet. Da bleibt unterm Strich gar nichts übrig. Ja. Interessant ist jetzt eine Forderung, die ich gelesen habe, zu sagen, eine Kindergrundsicherung einzuführen. Ja. Mit 573 Euro hat irgendjemand vorgeschlagen. Das wäre natürlich schon nochmal sehr eine gute Lösung auf einen Schlag, denn die Regelsätze für Kinder sind, wenn ich mal gucke hier, für Kinder von 6 bis 14 Jahren sind 296 Euro. Also hätte da auf einen Schlag 241 Euro mehr im Monat zur Verfügung. Mhm. Und das wäre eine echte Hilfe.
Ja, das hat die Partei Die Linke im Wahlkampf gefordert, diese Kindergrundsicherung, weil wirklich dadurch eine Hilfe da wäre. Zum anderen ist es natürlich so, man könnte beispielsweise ja auch das Kindergeld beziehungsweise den Unterhaltsvorschuss als Freibetrag setzen, was dann bedeuten würde, dass er dann eben auf das Einkommen nicht angerechnet wird. Würde das auch schon ein Stück weit helfen?
Das passt in die Systematik so nicht rein. Also es wäre einfacher zu sagen, der Regelsatz wird um 80 oder 100 Euro oder um Betrag X angehoben, ja. Dann wäre es einfacher, weil das die Systematik nochmal komplett verändert. Das wäre wahrscheinlich auch wieder zu kompliziert für einen Gesetzgeber. Da würden wir wieder 3 Jahre drüber beraten wahrscheinlich, bis es soweit ist.
Ja. Yeah. Ja, nun ist ja Kinderarmut sehr oft auch mit Elternarmut verbunden und da ist eins der größten Preistreiber das Wohnen. Und ich denke, dass wir uns im nächsten Abschnitt gerade um das Thema Wohnen, also mit dem Thema Wohnen beschäftigen werden. Und davor hören wir nochmal Rio Reiser mit Junimond.
www.freefm.de.
Ja, und ihr seid weiterhin beim Lokaltermin zum Thema Kinderarmut. Ja, und wir haben gerade gesagt, Kinderarmut ist immer auch Elternarmut. Und beim Einkommen der Eltern den größten Teil der Ausgabe nimmt das Thema Wohnen ein. Also man rechnet, dass 30% bei einer normalen Familie für das Wohnen abgeht. Aber bei Menschen, die alleinerziehend sind und gerade die viele Kinder haben und deshalb eine große Wohnung brauchen, kann man sicherlich nicht von 30% ausgehen. Da kann man schon manchmal von 50-60% ausgehen, wenn man Kaltmiete plus Nebenkosten plus Energie rechnet. Und das bedeutet, dass am Ende eigentlich nicht mehr viel übrig bleibt. Und da ist es einfach notwendig, dass Wohnraum geschaffen wird. Wohnraum, der im Prinzip eben gut zu bezahlen ist. Und welche Möglichkeiten sehen Sie da, etwas zu gestalten?
Also Wohnraum, das ist ein ganz wichtiges Thema, also auf alle Fälle. Und Gestaltungsmöglichkeiten stehen halt darin, dass wir haben die letzten 10 Jahre bundesweit einfach zu wenig gebaut. Das ist einfach mal Fakt oder sogar noch länger. Das hängt uns natürlich jetzt total hintenher. In allen Städten, egal welche Stadt hier in Deutschland aufgezählt wird, es ist überall Wohnungsnot. Wohnungen auf den Weg zu bringen, die günstig sind, das wäre jetzt angesagt. Das wiederum würde bedeuten, wir müssten die Baukosten so in so einem Rahmen halten, dass sozialer Wohnungsbau möglich ist. Die Baukosten steigen. Das wird natürlich dann nachher auf die Wohnungspreise umgelegt. Das wäre ein ganz wichtiges Thema, dass man da, das kann ich aber hier natürlich in der Kommune nicht. In der Kommune kann ich jetzt sagen, ich baue so gut als möglich, versuche günstigen Wohnraum zu schaffen, weil Wohnen einfach eine elementare Sache ist. Wohnen bedeutet auch, Nest zu haben, mich wo aufhalten zu können, wo ich mich geborgen fühle. Das ist in kleinen Wohnungen oft nicht möglich mit vielen Personen, weil ich habe keine Rückzugsmöglichkeit. Es ist laut, es ist, ich kann auch keine Kinder mitbringen, Freunde oder so, weil es eh schon überfüllt ist. Das ist also alles sehr, sehr nachteilig für die Kinder. Das jetzt mal so als erstes Statement.
Ja, also ich erlebe das tatsächlich auch tagtäglich. Wohnqualität überhaupt schlägt sich auch auf die Gesundheit nieder. Und tatsächlich sind viele Patienten, gerade Familien mit Kindern, erlebe ich immer wieder, die Familien, die auch jede zweite von diesen Patienten, Familien, haben wirklich auch Wohnungsproblem. Das heißt, dass sie keine ausreichenden Wohnmöglichkeiten haben. Und für uns war das schon dramatisch. Wir haben erlebt ja, dass eigentlich vor 15 Jahren, glaube ich, oder 20 Jahren war das in Baden-Württemberg auch so ähnlich, wie es ja in Bayern wohl erfolgreich beibehalten wurde, dass man Landesbauförderung gemacht hat. Und durch diese haben die wirklich, da machen die mal was Gutes, die Bayern, hat man aber in Baden-Württemberg lange diese Förderung des Wohnens aufgegeben, Landesbauförderung. Und seitdem eben auch die grün-rote Regierung mit uns zusammen da war, haben wir neue Programme aufgelegt, weil es geht nur darum, nur dadurch, dass man Wohnungen erstmal hat und die müssen gebaut werden und die können natürlich nicht nur staatlich gebaut werden, die müssen auch über den freien Markt gebaut werden. Und das hat aber jetzt geklappt, auch im Gemeinderat haben wir beschlossen, pro Jahr 350 Wohnungen in 7 Jahren beziehungsweise 3.500 und haben auch gleichzeitig beschlossen, eine möglichst hohe Sozialquote, das heißt über 30% sollen Wohnungen sein, die begünstigt sind, sozial gefördert sind und eben für diese Menschen, die hohen Mieten nicht bezahlen können, sich leisten können. Wir haben sogar als Fraktion schon uns vorgestellt, 40% oder 50%, wo es teilweise im Land, glaube ich, in Freiburg und nochmal in der einen anderen Stadt so ist. Aber war nicht durchsetzungsfähig hier in der Stadt, bei uns in der Verwaltung. Deshalb sind wir froh, wenigstens 30% zu haben. Und wir haben auch noch mal beantragt, auch die Mietobergrenze, gerade die ja erstattet würde diesem Klientel, dass die erhöht wird, weil eben die Wohnungen teuer sind. Das Bauen ist teuer geworden und wenn sie teuer sind, diese Wohnungen, können sie sich nicht leisten, wenn die Miete, eben das Wohngeld nicht erstattet wird. Und da gibt es eine sogenannte Mietobergrenze. Auch diese haben wir immer wieder beantragt und wurde zuletzt auch angehoben, wohl besser, bis auf 350, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe.
392.
Wie bitte?
392.
Sogar, genau, 350 war es und die wurde angehoben. Also wir versuchen an verschiedenen Stellschrauben das Problem wirklich anzugehen, denn ohne Wohnen ist das Leben ja kaum möglich, keine Frage.
Ja, also ich meine, wir haben ja jetzt die Entscheidung 30% getroffen und ja, die UWS hält das auch in den meisten Projekten ein. Die Frage ist, was passiert, wenn sich die Förderung des Landes ändert? Wir können ja dann nicht auf Freiwilligkeit bauen, sondern ich meine, das ist ja dann irgendwo, sollte die Stadt das Instrument in der Hand haben, zu sagen, wir verpflichten die Wohnungsträger. Und alleine wird es sicherlich die UWS nicht schaffen, sondern es müssen auch die privaten Investoren dazu verpflichtet werden. Und da dürfen wir eigentlich keine Ausnahme zulassen. Denn schauen wir uns mal den Armutsbericht an. Da geht ja, was ich an dem Armutsbericht in Ulm wirklich super finde, ist, dass die einzelnen Stadtteile wirklich ganz genau angeschaut werden. Wird angeschaut, wie viele Alleinerziehende leben dort. Es wird angeschaut, wie viele Menschen beziehen Hartz IV. Da müssen wir natürlich gucken, dass wir das wirklich in jedem Bauprojekt schaffen, weil sonst, wenn ich mir das angucke, kriegen wir, dass die Menschen, die weniger Geld haben, in Wieblingen leben, dass die Menschen, die weniger Geld haben, in der Weststadt leben und in Böfingen leben. In Böfingen eher Altersarmut, aber ansonsten, dass wir das dann eben so machen. Ich meine, Wien hat ja diese Wohnraumförderung, die wirklich keine Ausnahmen zulassen. Und da würde ich doch sagen, da appelliere ich dran, dass also wirklich da keine Ausnahmen zugelassen werden.
Es wäre ideal, natürlich perfekt, wenn es gelinge, dass wir die privaten Bauträger dazu zwingen könnten. Aber es ist Tatsache, dass das nicht geht. Also er sagt dann, wenn es mir zu teuer ist, baue ich nicht. Basta. Das ist ja die andere Wahrheit. Ja. Aber abgesehen davon, das ist korrekt natürlich, deshalb hatte ich ja schon gesagt, wir können 40% verlangen, 50%. Man muss natürlich eben die Bauträger dazu motivieren, das zu machen. Und es gibt schon verschiedene Instrumente, mit denen man es macht. Wir haben schon überlegt, eben mit der Baulandvergabe zu sagen, derjenige, der da sich verpflichtet, höheren Anteil sozial gefördert zu bauen, dass er dann vielleicht einen günstigeren Baugrund bekommt zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit, haben wir uns schon überlegt. Es gibt schon Entwicklungen in die Richtung, glaube ich. Dann denke ich, ist es so, dass man viele Aspekte auch so dahingehend berücksichtigen muss, gerade wenn man sagt, jetzt Stadtteile, die belastet sind. Warum passiert das? Die Mischung von verschiedenen gewissermaßen Menschengruppen, die Sozialtransfers beziehen, dass die sich schwerpunktmäßig in einem Stadtteil niederlassen, ist ja auch eine Schwierigkeit und die kann man vermeiden. Und deshalb haben wir verschiedene Instrumente der Stadtteil Quartiersarbeit, Sozialarbeit, Koordination, um diese stark belasteten gemischten Quartiere in dieser Richtung, sage ich mal, die Entwicklung dahingehend zu vermeiden, beziehungsweise die Folgen dessen abzumildern. Und das ist zwar ein Hauptproblem, das Wohnen, aber das Problem ist ja, gerade der Bauträger, der dort das bauen soll, der baut da nicht, wenn er nicht zusätzlich attraktiv auch andere Wohnungen verkaufen kann. Also man muss viele Instrumente angehen und leider ist das eben nicht so, dass nur einfach mit Zwang geht. Würde ich gerne auch machen, aber es geht leider nicht.
Ja, dadurch ist das natürlich, sind diese 30% auf die kommunalen Bauträger beschränkt und dann...
Na, es kommen schon, die Privaten kommen schon dazu. Wie gesagt, mit dem Instrument zu sagen, ihr bekommt günstigen Grund, dann machen die Bauträger schon mit.
Ja, also, in welchem Projekt haben wir das jetzt gehabt?
Also zum Beispiel im Welz-Areal teilweise. Es gibt noch mal ein, zwei. Ich bin da jetzt nicht
Welz
im Bauausschuss,
könnte
nicht genau den Überblick, aber doch, das sind haben wir schon gehört, Ideen von Bauträgern, das auch höher zu machen.
Das ist dann aber auf Freiwilligkeit beschränkt und das ist natürlich dann, sehe ich da sicher eine Schwierigkeit drin. Aber wir haben natürlich gerade das Thema auch diese Mietobergrenzen besprochen und da gab es ja im letzten Jahr im Gemeinderat im Sommer wurde das vorgestellt, was aber eigentlich schon seit dem Januar bekannt war. Dass seit Januar waren die Zahlen veröffentlicht. Es sind Sturm gelaufen, der Paritätische mit dem Reha-Verein. Es sind Frauen helfen Frauen. Die sind dagegen Sturm gelaufen. Warum ist es denn dann einstimmig verabschiedet worden im Gemeinderat? Ich meine, die Gemeinderäte wussten ja auch eigentlich, dass das zu niedrig ist.
Wir haben es beantragt. Es hieß, es wurde gerade erst angepasst und es wird auch überprüft, dass wieder angepasst wird. Und wenn man jetzt den neuen Wert ja sieht, ist ja schon angepasst worden. Also da haben wir schon beschlossen, dass es immer noch zu wenig ist, keine Frage. Da gebe ich ja den Ligaverband recht. Keine Frage.
Aber die Anpassung, die geschieht ja gesetzlich aller zwei Jahre. Aller zwei Jahre werden...
Das kann die Kommune selber auch...
Nein, das ist gesetzlich. Das ist im Sozialgesetz ist drin, dass die Mietobergrenzen aller zwei Jahre angepasst werden. Also war das im Prinzip, dass es jetzt so ist, dass es natürlich ziemlich nach oben geht, ist ganz gut. Aber wir haben gerade festgestellt, dass natürlich da auch die Nebenkosten jetzt drauf sind. Und das muss man sich dann natürlich angucken, inwiefern das dann vergiftetes Geschenk ist.
Also, ich würde gerne auch noch was zu die sogenannten Mietobergrenzen sagen. Ich glaube, wir verwechseln da gerade einen Begriff. Über was wir gerade reden, das sind die Kosten der Unterkunft. Und die Kosten der Unterkunft haben wir, wie der Herr Heider schon, wie Herr Süßli schon gesagt hat, die werden so angepasst, alle zwei Jahre.
Das sind es genau, ja.
Ja, genau. Und ich wüsste jetzt nicht, was da... natürlich sind da alle Sturm gelaufen. Natürlich, weil es einfach zu wenig ist. Es geht ja gar nicht um die Obergrenze an sich. Es geht darum, dass wir keine Wohnungen haben, die Obergrenze bedienen.
Ja, aber trotzdem
hat der Gemeinderat das einstimmig. Und da waren natürlich diese beiden einstimmig bedeutet, dass diese beiden Stimmen auch dabei waren, verabschiedet.
Das hat schon eine Relevanz trotzdem. Die Mietobergrenzen, die gelten für Hartz-IV-Bezieher und die gelten auch im Wohngeldgesetz. So. Und die Stadt kann selber diese Grenzen, hat sie auch auch gemacht, festlegen. Ja. So, jetzt war, vor zwei Jahren ist das so passiert, dass die Stadt hat festgelegt, die Mieten waren niedriger angesetzt als im Alb-Donau-Kreis, was kein Mensch verstanden hat. Ja. Ist das Wohnen in Ulm billiger als in Arneck oder in Bermaringen? Hat kein Mensch. Also das ist rein willkürlich passiert. Das war schon eigentlich ein Skandal. Ja, ein Skandal. Jetzt hat man das korrigiert und das ist interessant. Es hat Ulm das korrigiert und meine Information ist, die haben die Nebenkosten draufgeschlagen auf die Miete und das ist nicht sachgerecht, weil diese Nebenkosten, da haben Hartz-IV-Empfänger haben einen Anspruch auf die Nebenkosten, sowieso. Und wenn ich dadurch scheinbar die Miete erhöhe, ist es dann nicht, das ist nicht sauber, ja, sondern es geht um die Kaltmiete, sogenannte Kaltmiete. Und die müsste die Stadt nochmal angucken und lass ich es mal erklären von der Stadtverwaltung, was sie da gemacht haben. Das ist ein Taschenspielertrick, ja.
Also genau den Punkt haben wir schon besprochen, aber da müssen wir tatsächlich sagen, wir haben beantragt, dass das angepasst wird, auch abzüglich der Nebenkosten. Ja. Ganz aktuellen Stand weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber das ist von uns zumindest beantragt. Auch wenn wir, also ich persönlich oder auch Grüne Fraktion manchmal uns gegen die Mehrheit nicht durchsetzen. Das andere Thema war tatsächlich eben mit der Unterkunft für Flüchtlinge. Das war nicht
das ist ja eine andere Sache.
Ja, das haben wir ja jetzt.
Das haben wir jetzt. Nee, darüber haben wir gar nicht. Mietobergrenze. Mit Kosten der Unterkunft können sicherlich viele Hörer nichts anfangen. Aber wenn Sie wissen, eine Mietobergrenze, das ist genau dasselbe.
Es hat ja eine Konsequenz. Es hat eine Konsequenz, wenn die Miete jetzt in diese Obergrenze sehr niedrig ist und meine Wohnung wird teurer und ich wohne da als Hartz-IV-Empfänger, dann sagt das Jobcenter, ja, das zu teuer, du musst jetzt umziehen oder mach, was du willst. Ja. Und nach sechs Monaten zahlst du die Differenz selber. Das heißt, du kriegst dann nur noch die 397 als Alleinstehender, zahlst aber 430, dann zahlst du 33 Euro selber aus deinem Regelsatz obendrauf. So. Und das passiert, ich wette, passiert mehreren Dutzend, wenn nicht 100 Leuten in Ulm ist das passiert, die zahlen drauf. Ja, weil diese Mietobergrenzen nach unten manipuliert worden sind. Die Verwaltung hat es in der Nase herumgeführt. Ja. Fragen Sie mal nach, was da los ist. Das kann nicht stimmen. Ja.
Also ich habe einen Antrag gestellt, auf den ich leider noch keine Antwort bekommen habe, nämlich wie viele Draufzahlerinnen, wie Sie gerade schon gesagt haben, wie viel es den Ulm überhaupt gibt, die aus ihren laufenden Bezügen das noch draufzahlen müssen. Da habe ich leider keine Antwort bis jetzt gehabt, aber das wird passieren. Also da warte ich auf alle Fälle drauf. Das ist ganz wichtig und das, denke ich, wäre auch nicht allzu schwierig, das rauszubekommen, wie viel das sind.
Dürfte es nicht sein, das hatten wir im AK Frauenarmut hatten denselben Antrag schon mal gestellt. Daraufhin hatten wir die Antwort bekommen, es liegen keine Zahlen vor, was ich nicht glaube. Und wir hatten es gekoppelt mit einem Antrag nachzuweisen, wie die Fluktuation von Menschen mit geringem Einkommen, sprich Hartz IV, zwischen Ulm und dem Alb-Donau-Kreis ist. Und daraufhin haben wir auch keine Antwort bekommen, weil es wurde eben gesagt, es liegen dafür keine Zahlen vor. Und das wäre eigentlich eine Sache, auf die man dringen sollte. Und zum anderen kann ich aber nur empfehlen, sich den Newsletter des Jobcenters anzugucken. Da sind doch manchmal einige Informationen drin, die dafür doch sehr relevant sind. Also da muss ich sagen, da sind sie dann doch ein Stück weit transparent. Also da kann man sehr vieles nachvollziehen. Ja, Fazit würde ich sagen, dass wir auf alle Fälle schauen müssen, dass mehr sozialer Wohnraum entsteht, also nicht nur mehr bauen, sondern wirklich geförderter Wohnungsbau. Und dass wir einfach auch gucken, dass eben gerade diesen Taschenspielertrick, wie Sie gesagt haben, dass man sich das einfach nochmal genau anguckt, weil ich habe mich eigentlich gefreut, als ich die Zahlen gesehen habe, habe ich gedacht, du, haben sie doch ein Stück weit was gelernt, aber das ist natürlich ein sehr guter Hinweis. Und bevor wir jetzt, sagen wir mal, ins Thema Bildung gehen, Barbara Streisand mit Make Your Garden Grow. Das ist aus Candide und Candide ist ein Musical von Bernstein, in dem die Reise von Candide nach der besten oder die Suche von Candide nach der besten aller Welten geschildert wird und am Ende ist er dort und sagt, mach vor Ort, bau vor Ort deinen Garten auf. Und wir hören das in einer Version von Barbara Streisand. Ja, hier ist wieder Radio Free FM mit dem Lokaltermin und dem Thema Kinderarmut heute. Kinderarmut bedeutet oft sehr oft schlechtere Bildungschancen und da hat Ulm ja nun einige Vorschläge gemacht und da würde ich Sie bitten, darüber zu berichten, kurz.
Ja, also wir haben ja im November war die Vorlage im Jugendhilfeausschuss. Dann kam die weiter, die muss ja immer dort sozusagen empfohlen werden für unseren Ausschuss Bildung und Soziales zur Beschlusslage. Und tatsächlich kam es zu den Haushaltsberatungen im Dezember. Und von dem städtischen Sozialplaner wurden die 19 Handlungsempfehlungen. Wir hatten ja schon Vorbereitungen, dass eben jetzt was gemacht werden muss im Laufe des Jahres, als der Armutsbericht der Bundesregierung kam und von der Verwaltung, dass uns schon mitgeteilt wurde, das würde kommen. Und tatsächlich haben wir dann auch beraten und es liegen sehr gute 19 konkrete Bereiche vor, in denen man verschiedene Handlungen umsetzen muss. Handlungsempfehlungen liegen da vor. Wir sind bei vielen schon auf dem Weg. Ich darf das nur kurz erwähnen. Wir haben ja am Donnerstag, am Mittwoch auch bei uns in der Partei nochmal eine Veranstaltung zum Thema Kinderarmut gehabt und vor Ort nämlich die Erfahrung gesehen in Wieblingen, welche Maßnahmen da schon auf dem richtigen Weg sind. Denn das Problem ist tatsächlich, betreffs Bildung genauso, die gesamte Konstellation der Lebensumstände. Und wenn man schon mal das Problem hat, dass viele Transferbezieher in einem Quartier leben, ist das natürlich immer nicht positiv motivierend. Und da haben wir gesagt, die verschiedenen Ansprüche, die sie haben, die Betroffenen, diese Klientel, dass sie an der Stadt oder bei den Ämtern einfach gut versorgt werden muss, alle Bedürfnisse problemlos erledigt werden können. Es fängt ja damit an mit den Anträgen. Wir haben es vorhin hier schon besprochen, auch bei unserer Veranstaltung. Es gibt so viele, gerade wir wissen ja fast über 40% der Alleinerziehenden sind bei uns in Ulm im Jobcenter Bezieher. Und diese können nicht auch noch sehr komplizierte Anträge des Bundes, der Arbeitsagentur und viele andere der Stadt wirklich überblicken. Also das haben dort die Quartierssozialarbeiten vor Ort eingestanden. Alleine Sie oder auch Mitarbeiter der Stadt sogar, die sich auskennen, können diese Anträge nicht ausfüllen. Und dadurch ist es so, dass zum Teil diese Familien, Alleinerziehenden, nicht in der Lage sind, Leistungen zu beziehen. Also fast 43% der Berechtigten würden Leistungen nicht beziehen. Und das ist schon mal ein Grundproblem. Das zeigt, warum ich das nochmal erzähle, auch tatsächlich, also Armut ist vererblich. Armut, diese Bezieher sind sicher, die auch in dem Umfeld aufgewachsen, in einem Quartier, und das Vorbild erlebt haben und jetzt, da sie nicht mal in der Lage sind, sozusagen die Bildung so zu haben, um diese Anträge zu bearbeiten, aber das hängt nicht von ihrem Bildungsstand ab, sondern tatsächlich von der Komplexität der Materie, dass auch ihre Kinder nicht in den Genuss der Leistung für die Bildung kommen. Aber es sind verschiedene, also wir haben deshalb schon präventiv den Kita-Ausbau unter Kita U3-Plätze sehr früh hoch gebaut. Auf 43% sind wir immer noch nicht genug, muss man viel mehr machen, haben wir aber angepasst, weil der Bedarf angestiegen ist, gerade bei den Alleinerziehenden oder in den Schulen, Schulsozialarbeit. Wir haben vor Ort erfahren, es ist noch sehr unzureichend, müssen wir weiter ausbauen. Oder es gäbe noch mal ein neues Instrument und das war zwar mit angeführt, aber das Ausmaß weiß ich noch nicht, wie viel umgesetzt werden kann, pädagogische Kräfte in den Schulen, Assistenten, pädagogische Assistenten, Schulen, die müssen diese Kinder aus diesen Familien unterstützen. Und so gibt es sehr viele Maßnahmen, die, denke ich, auf dem richtigen Weg sind, die wir aber in der Summe wirklich nochmal anschauen müssen. Und die Kollegin ist ja mit mir, wir sind die beiden, die wir jetzt erst vor 10 Tagen in der Sitzung nochmal uns erbeten haben, von der Verwaltung doch wenigstens zur Mitte des Jahres schon mal darzulegen, wie weit man schon in der Umsetzung dieser Maßnahmen ist. Leider hat die ganze gesamte übrige Mehrheit unseren Antrag abgelehnt. Deshalb wird es so sein, es wird als Hauptthema noch mal im November diesen Jahres noch mal berichtet werden, wie der Stand ist. Ich denke, da muss man wirklich sehr viel machen. Und wenn wir alle diese Bereiche, Empfehlungen umsetzen würden, hätten wir schon einen großen Schritt gemacht gegen die Bildungsarmut auch der Kinder und der Familien. Das Erschreckende ist, dass sie vererbt wird. von Generation zu Generation.
Ja, ist natürlich, einige Punkte finde ich da auch sehr lobenswert. Beispielsweise das Schulfrühstück, das ist eine gute Sache, das, aber das ist bisher sehr an einer Schule,
genau,
an der Schaffner-Schule.
Genau,
und
absolut.
Letzten Endes, wer soll das an den anderen Schulen machen? Gibt es da schon Überlegungen, sollen das wieder Ehrenamtliche machen? Oder denn letzten Endes ist das ja auch immer eine Frage der Manpower, wie wir das hinkriegen. Und eine Schule reicht natürlich auf keinen Fall aus.
So ist es.
Zum anderen nochmal zu den Kindergärten. Das ist auch Ende Januar ist es durch die Presse gegangen. Eine Studie, dass eben kostenfreie Kitas nicht zu mehr Arbeitsaufnahmen von Frauen führen würden. Letzten Endes ist die Studie, wenn man sich die genau anguckt, finde ich die nicht so besonders toll, aber diese hat einen Side-Effekt. Denn da steht eben, dass das dazu führt, dass mehr Menschen mit geringem Einkommen ihre Kinder in eine Kita geben würden. Und insofern hat das natürlich doch dann einen guten Effekt, wenn wir die Kita-Gebühren so niedrig wie möglich halten.
Also vielleicht ganz kurz von mir, dann gebe ich weiter. Wir, die Partei SPD, hat schon lange wiederholt, für den Wahlkampf nicht nur, sondern in Programme geschrieben und fordern auch hier im Gemeinderat, haben wir es immer wieder angesprochen, mindestens schon mal den Einstieg in die Kindergartengebührenfreiheit. In einem Jahr. Leider haben wir von allen Seiten ein No bekommen, sodass die schon wirklich sehr schwach sind, dass wir da weiterkommen. Ich hoffe nur, dass jetzt mit der Bundesregierung, der neuen, da sind ja schon Gedanken und Beschlüsse in dieser Richtung gefallen, dass das vielleicht umgesetzt werden kann. Dann wäre das sicherlich umsetzbar. Aber leider sind wir da bisher gescheitert. Nur ein anderer Punkt für die Quartiere in den Städten, ganz kurz. Ich finde, wir als Stadt, das war wichtig, um diese Notstände zu erkennen, Bildung und Armut, dass man vor Ort auch erkennen muss. Und zum Beispiel, ob das jetzt die Kinderarmut in Wiblingen ist oder Altersarmut in Böfingen oder im Weststaat noch eine andere. Das ist gruppenschichtspezifisch manchmal. Aber man sieht schon, das geht nur, wenn die Sozialabteilungen vor Ort sind. Und wir haben ja deswegen in Wiblingen gerade beispielhaft diese Jugendhilfe und Soziales dort zusammengeführt, dass vor Ort schon da geguckt werden. Und das hat viele positive Effekte. Ich will da nicht, aber Lobbycard oder vergünstigtes Fahren und so weiter, da wird vieles in Anspruch genommen. Vielleicht kommen wir noch dazu, aber ich gebe mal das Wort weiter.
Ich wollte noch mal auf Bildung eingehen, und zwar Bildung nicht in Kindergärten ist natürlich sehr wichtig. Da machen wir ja auch viel, da haben wir ja unheimlich viele Förderprogramme aufgelegt. Was mir aber auch sehr wichtig ist, ist eben die Elternbildung. Weil ohne die Elternbildung bekommen wir das Ganze gar nicht umgesetzt. Die Eltern müssen informiert werden. Deshalb haben wir ja auch Elterncafés. In jedem Stadtteil gibt es Mutter-Kind-Cafés. Wir haben das Landesprogramm Stärke ist abgeschafft worden. Das hat Ulm dann selber eigenständig nochmal aufgebaut, nämlich Gutscheine für Eltern, damit sie Elternbildung, weil nur so ist das, was der Herr Süßli sagt, nämlich diese Verarbbarkeit von Armut zu durchbrechen, wenn wir anfangen, mit den Eltern zu arbeiten. Natürlich müssen wir nach wie vor Kinder, wir haben ja auch vor, in die Grundschulen jetzt Sozialarbeiter einzustellen, dass in der Grundschule für die Kinder was getan wird. Wir müssen auch gucken, dass die Schulgebäude nicht so runtergekommen sind. Das macht nämlich auch was mit einem. Das ist ja auch eine Würde, auf was für eine Toilette ich gehe. Da fühle ich mich ja dann auch schon immer so gut. Also das sind alles so Sachen. Und was mir auch noch wichtig war zu sagen, bei dem Handlungsfeld, von den 19 Handlungsfeldern, was wir da auch unbedingt umsetzen müssen, ist, dass Kinder, die die Lobbykarte haben oder die Eltern, die Lobbykarte haben, die bekommen ja die Schülermonatskarte schon für 5 Euro. Oder Eigenanteil 5
Euro. Das ist nicht Lobbykarte, sondern es ist Bildungs- und Teilhabepaket.
Ja, genau.
Bildungs- und Teilhabepaket. Ist nicht städtisch.
Beförderung,
genau. Aber wir wollen trotzdem versuchen, die soziale und Kulturteilhabe, dass auch Kinder, die einen Schulweg unter 3 Kilometer haben, dass die eben auch diese Karte haben können, um zum Sport, zur Musikschule oder was auch immer, auch vergünstigt fahren können. Weil bisher gibt es für diese Kinder noch gar keine Vergünstigung beim ÖPNV. Und deshalb ist mir diese eine Handlungsempfehlung auch sehr wichtig.
Ja, da müsste man gucken, dass das dann eben für alle Schüler gilt und eben nicht nur für die Lobbykartbesitzer.
Wäre schon mal
für die Bildungs- und Teilhabe. Teilhabepaket haben, weil mit der Lobbycard hat das eigentlich überhaupt nichts zu tun. So, und jetzt möchte ich gerne nochmal den Praktiker hören dazu.
Ja, also diese Geschichte mit Lobbycard und Busfahrkarte für Jugendliche, das ist, glaube ich, eine ganz einfache Geschichte. Das wäre ein Beschluss, das wäre in 10 Minuten über die Bühne, das ist kein Problem. Ja, Stadtteil, noch ein Gedanken zu dieser Stadtteilarbeit. Das ist eine sehr gute Geschichte, wenn man vor Ort Dinge macht, aber es muss eigentlich mehr sein als ein Beratungsbüro. Ja, ja. Da gibt es ja auch Erfahrungen in der Stadt Köln oder in anderen großen Städten. Kann man gucken, da muss was wie ein Familienzentrum entstehen. Da muss ein Treffpunkt sein. Mit Jugendarbeit. Ja, dann der Bereich Schule, auch wenn vor Ort Schule ist. Das heißt, es gab jetzt eine neue PISA-Studie. Gesamtschulen sind sehr, sehr erfolgreich. Man hat jahrelang gekämpft gegen das. Das waren Grabenkämpfe, keine Ahnung. Aber jetzt zeigt sich, dass es die PISA-Studien zeigen, dass die Erfolge der Schüler hier in diesem System besser sind. Und das ist natürlich schon, diesen Teufelskreis von vererbter Armut zu durchbrechen, ist natürlich Schule eminent wichtig. Ja, ist überhaupt keine Frage. Und das kann hier gelingen. Also auch Schulsozialarbeit natürlich zu optimieren, noch möglicherweise auszubauen. Da kann man ganz viel tun. Und das ist sicher gut investiertes Geld, wenn Stadt in den Stadtteil draußen das alles auch möglich macht. Kann ich nur unterstützen, klar.
Ja. Jetzt ist natürlich die Frage Bildungs- und Teilhabepaket. Was im Prinzip ist das schwierig für einige Leute zu überlegen, was bekomme ich über das Bildungs- und Teilhabepaket und was bekomme ich über die Lobbycard. Da habe ich mir jetzt auch nochmal die Zahlen angeguckt. Wo unbedingt nachgebessert werden muss, ist nämlich in der Nachhilfe. Für die Nachhilfe bekommt man nur Geld über das Bildungs- und Teilhabepaket, wenn wirklich die Versetzung aber total gefährdet ist. Also das ist im Prinzip sehr, sehr schwer, da Geld für die Nachhilfe zu bekommen. Und zum anderen ist es auch die Frage für kulturelle und sportliche Angebote. Ja, sicherlich bekommt man da diese 10 Euro im Monat für einen Sportverein, aber gerade in Familien mit geringem Einkommen ist es ja eben ganz einfach mit dieser Gebühr nicht getan, sondern da fehlt es an anderen Dingen. Gerade beim Sport braucht man oft Vereinskleidung und. Also das ist dann sicherlich noch ein ganzer Rattenschwanz, der da dranhängt und wo die Stadt dann vielleicht sich Gedanken machen könnte, was können wir da? Das wäre dann eben städtische Sache. Was können wir da gegensteuern? Und ein Punkt, den ich noch sehr wichtig finde, ist gerade Sozialarbeit für Jugendliche. Denn Jugendliche mit geringem Einkommen, die fallen, also das ist sehr oft, dass da die Ablösung aus der Familie schwerer ist, weil sie sich viele Dinge nicht leisten können. Und da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, selbstverwaltete Jugendzentren einzurichten. Also ich kann mich erinnern, im Wahlkampf kam zum Beispiel mehrere Jugendliche, gerade vom Eselsberg, die gesagt haben, wir haben nichts da oben. Also dass man da eben gerade für Jugendliche schaut, ein Angebot zu finden in den einzelnen Stadtzentren. Weil dies ist so eine Altersgruppe, die ein bisschen dazwischen hängt. Also erwachsen sind sie noch nicht, aber Kinder eigentlich auch nicht mehr. Und für Kinder gibt es sehr viel. Während für Jugendliche ist es denn doch etwas schwieriger. Wie sieht's da aus in der Stadt?
Also, wir haben natürlich die verschiedenen Jugendhäuser. Zum einen ist das, was schon gemacht wird. Dann haben wir, also die Familienzentren natürlich sind eigentlich nicht direkt damit befasst, aber für die Übergänge zur Jugendkindheit, zur Jugend, denke ich, kann man besser nutzen. Muss ich gestehen, habe ich jetzt nicht den Überblick, wie viel da gemacht wird. Aber was noch ist, wir haben die mobile Jugendarbeit. Das ist gerade für diese gut, sicher schwierige Klientel in der Übergangszeit von Schule zu Beruf, Jugendliche, da wird einiges gemacht, überall in den ganzen Stadtteilen, da gucken wir immer wieder drauf. Natürlich in der Schule selber, über die Schulsozialarbeit haben wir das Auge drauf, muss, ich habe schon gesagt, optimiert werden. Dann war möglich ja ein Projekt, eine Wohnung, ein Haus mit mehreren Wohnungen für Jugendliche in dieser Klientel, in dieser Gruppe zu schaffen. Solche Möglichkeiten müssen wir sicher mehr schaffen, wenn es geht. Ich denke, da kann man noch mehr weitere Möglichkeiten schaffen, werden wir natürlich darauf drängen.
Aber das Haus ist ja eigentlich für Jugendliche, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Also ich meine, es geht jetzt ganz einfach darum für die allgemeinen Jugendlichen, die in dieser Altersgruppe sind. Ja, wir sind schon ziemlich weit. Wir haben noch 7 Minuten. Und deshalb würde ich noch mal in der Runde rumfragen, was sehen Sie jetzt als wichtigsten Handlungsbedarf, was man jetzt sofort angehen sollte?
wichtigste Handlungsbedarf? Gute Frage. Also wichtig ist auf alle Fälle Wohnraum. Aber wie schnell das jetzt umgesetzt wird, ich meine, Haus baut sich nicht von heute auf morgen, aber das ist ganz wichtig. Wir bauen Kindergarten aus, das ist auch wichtig. Aber wir können leider, wir leben in Ulm leider nicht auf einer Insel der Glückseligkeit. Auch ich kann Armut nicht von heute auf morgen wegzaubern, bin aber mit allem und meinem ganzen Herzen bemüht, da wirklich dran zu bleiben und da im Gemeinderat das zu tun, was ich tun kann.
Also ich kann nur bestätigen, dass auf jeden Fall Wohnungen notwendig sind, keine Frage. Für die Jugend da genau drauf schauen, direkte Maßnahmen müssen wir schauen, was umsetzbar ist. Aber was natürlich wichtig ist, wie man hier ja schon auch gehört hat und wir wissen es, also die Regelsätze müssen auf jeden Fall erhöht werden, angepasst werden, auch um Inflationsverlust muss angepasst werden.
Ja, und was sagt die Praxis?
Ja, ich würde mal sagen, auf zwei Ebenen. Einmal auf der Bundesebene dieses Hartz IV. Bildung und Teilhabe war gerade das Stichwort, das ist ja hochbürokratisch. Wenn die Kinder einen Schulausflug machen, der kostet 10 Euro, dann müssen sie vorher einen Antrag stellen, muss der Klassenlehrer unterschreiben, muss man einreichen, wird auf das Konto. Also das ist eine Katastrophe. Also hier eine deutliche Anhebung der Regelsätze, selbstverständlich, allein schon dafür. Das zweite auf örtlicher Ebene hier in Ulm, jetzt einfach, ich denke mal jetzt ohne Schranken, ich denke mal ganz frei, ohne mir einen Zwang aufzulegen. Ich sage ein Beispiel, die kleine Stadt Oberkochen im Ostalbkreis zahlt den Kindergarten. Kindergartenbesuch ist frei. So, das Ulm plant oder beteiligt sich am Orange Campus, habe ich gelesen. Bin kein intimer Kenner der Ulmer Szene, aber 6,2 Millionen sind im Gespräch und am Ende werden es vielleicht auch 8 oder 10, keine Ahnung, wie es halt immer so ist bei so einem Projekten. Warum kann sich eine reiche Stadt wie Ulm nicht leisten, zu sagen, Kindergarten für Familien, die weniger als 50.000 Euro brutto haben, zum Beispiel Jahreseinkommen, für diese Kindergarten frei? Wäre doch eine feine Sache. Ich sage das deshalb, weil ich sage ein Beispiel. Ich hatte in der Beratung eine junge Frau, die ist 25, alleinerziehende, kleines Kind, sagt, ich möchte gerne eine Berufsausbildung machen, ich will nicht mein ganzes Leben lang putzen gehen, ich will Berufsausbildung machen. Brauche ich verlängerte Kindergartenöffnungszeiten, kostet 200 Euro extra, das Jugendamt bezahlt nicht. Also wird sie keine Ausbildung machen können und wird weiter putzen. Also das ist peinlich und blamabel und eigentlich ganz einfach, hier für eine reiche Stadt wie Ulm sowas zu finanzieren.
Ja, ich glaube, dass das ein hervorragendes Schlusswort war, weil Ulm ist eine reiche Stadt und da 28% Kinderarmut, denn wir müssen die verdeckte Armut mit einrechnen. Ja. Es gibt viel zu viele, die keine Anträge stellen und hier nochmal an alle, die irgendwie denken, dass es finanziell möglich wäre, stellt die Lobbycard. Es sind wirklich sehr viele Vergünstigungen dabei und macht das und ihr werdet sicherlich da auch von profitieren. Ja, also ich hoffe, dass wir uns da in den nächsten Jahren über Erfolge freuen können und das bedeutet natürlich auch immer wieder den Finger auf die Wunde zu legen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen. Heute eine Stunde später und ich bedanke mich auch nochmal für das Warten bei meinen Gästen. Und Lokaltermin. Wir waren ja bisher immer am zweiten Sonntag des Monats zu hören. Ab jetzt werden wir immer am dritten Sonntag des Monats wieder ab hoffentlich 11 Uhr zu hören sein. Und das heißt...
Jeden dritten Sonntag.
Und das heißt natürlich, wir sind wieder am 18. März für euch zu hören. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe, dass wir demnächst wieder mit wichtigen Themen on air sein werden. Und im Studio verabschiedet sich die Eva Glate und an den Reglern die Zoe.